Geschwister, lasst uns vor der Predigt für die Erleuchtung unseres Geistes bitten. Allmächtiger himmlischer Vater, wir danken dir für Speis und Trank, was wir gerade beim Mittagessen zu uns nehmen konnten. Was wir alles haben durften, weil du es durch deinen Segen in unsere Hände hast kommen lassen. Und wir danken dir nun für den Nachmittagsgottesdienst, dass wir uns wieder unter dein Wort stellen dürfen, dass du Gemeinschaft mit uns haben willst, nicht nur durch deinen Sohn und deinen Geist, sondern durch dein Wort. Und so bitten wir dich, schenk uns, dass wir dein Wort auf rechte Weise verstehen, es in Demut annehmen, uns darunter stellen, danach fragen, wie es zu verstehen ist. Und stärke deinen Geist in uns, schenke uns deinen Geist, wenn wir ihn noch nicht haben. Und lass uns begreifen, was du uns auch heute Nachmittag belehren willst, wie du uns belehren willst, wie du uns trösten willst. Ja, dass wir gestärkt hervorgehen können aus diesem Gottesdienst in die nächste Woche. Ja, wir brauchen deine Erleuchtung, wir brauchen deine Hilfe für unser Leben. Das irdische Brot sowie das geistliche Brot. Und wir danken dir für dein Wort in unserer Sprache. In Jesus Christus. Amen.
Amen.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns. Amen. Der heutige Predigttext schließt sich direkt an die Lesung oder fast direkt an die Lesung. Und es handelt sich um das erste Ich-Bin-Wort Jesu aus Johannes 6, ab Vers 25 bis Vers 37. Hört daraus die Worte unseres Herrn, mit denen er uns auch heute Nachmittag wieder in unserem Glauben stärken und uns belehren möchte. Johannes 6, ab Vers 25. Und als sie ihn am anderen Ufer des Sees fanden, sprachen sie zu ihm: Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Wirkt nicht für die Speise, die vergänglich ist, sondern für die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt, die der Sohn des Menschen euch geben wird, denn diesen hat Gott, der Vater, bestätigt. Da sprachen sie zu ihm: Was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Da sprachen sie zu ihm: Was tust du denn für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter haben das Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht, Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm: Gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Aber ich habe es euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Der Herr segne sein Wort an uns. Liebe Geschwister, ich habe der heutigen Predigt oder der jetzigen Predigt den Titel gegeben: Ich bin das Brot des Lebens. Von vergänglichen Wünschen und nur einem rettenden Angebot. In unserem Predigttext stehen nämlich zwei verschiedene Arten von Speisen in Konkurrenz gegeneinander. Zum einen sind da die vergänglichen Speisen und zum anderen ist da die vergänglichen Speisen, die sich die Menschen von Jesus wünschen, und zum anderen bietet Christus uns eine unvergängliche Speise an, die wir eigentlich brauchen, um unser geistliches Leben zu haben. Und eine Sache noch möchte ich im Vorhinein anmerken. Bei der Erarbeitung dieser Predigt habe ich persönlich sehr profitiert beim Lesen dieses Buches Krieg der Worte von Paul Tripp. Ich kann es nur wärmstens weiterempfehlen. Ich habe auch einige Anleihen gemacht und werde auch daraus zitieren während meiner Predigt. Als ersten Punkt wollen wir uns das physische Brot ansehen. Was meint Jesus mit dem physischen Brot? Erstens, das physische Brot, die tödlichen, vergänglichen Speisen. Zu Beginn sei gesagt, dass Jesus hier das physische Brot symbolisch wiederum für unsere falschen Wünsche gebraucht. Wer meint, Jesus mache hier das Essen von Brot schlecht oder dass es nicht wichtig sei, für das tägliche Brot, das tägliche Leben zu arbeiten, um sich Essen leisten zu können, der täuscht sich hier gewaltig und missversteht Jesus. Schließlich sagt Paulus später im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 3, Abvers 10 oder Vers 10, wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Auch Jesus lässt faule Menschen in seinen Gleichnissen nicht gut wegkommen. Was wir hier über die negative Seite des physischen Brots hören, hat also nichts mit dem Brot zu tun, was wir täglich zu uns nehmen, was wir essen. Und es hat auch nichts damit zu tun, dass wir uns auf die faule Haut legen dürften. Das physische Brot, welches die Menschen von Jesus forderten, drückt nur aus, dass sie falsche Erwartungen an den Sohn Gottes stellten. Und ich möchte diesen Punkt in einem Beispiel verdeutlichen. Ich habe einmal mit einem jungen Familienvater gesprochen und er war ziemlich verzweifelt in seinem Glauben. Nennen wir ihn einfach mal Manuel. Manuel war zutiefst darüber betrübt, dass die geistliche Beziehung zu seiner Frau seit ihrer Hochzeit immer mehr abnahm. Seitdem sie verheiratet waren, hat die geistliche Beziehung nicht zugenommen, sondern abgenommen. Er konnte nicht mehr mit ihr beten, nicht mehr mit ihr Andacht halten. Nur noch während des morgendlichen Frühstücks liest er aus einem Kinderandachtsbuch vor, weil seine Kinder dann gerade frühstücken, bevor sie zur Schule gehen. Scheinbar hat man keine Zeit mehr dafür, keiner möchte das so richtig. Und es fällt ihm immer schwerer, wie gesagt, mit seiner Frau zu beten. Wenn er sich für die Bibel selber Zeit nimmt, sie aufschlägt, dann fühlt er sich immer in seinem Glauben bestätigt. Ja, er fühlt sich gestärkt, aber sobald er sie zuklappt, ist es so, als ob alle Zweifel wieder neu auf ihn hereinstürmen und es überkommt ihn Anfechtung und er weiß nicht, ob es diesen Gott, von dem er da gelesen hat, wirklich gibt. Ob diese Verheißungen, von denen er gelesen hat, wirklich auf ihn zutreffen, ganz persönlich. Er fühlt sich von den moralischen Forderungen, die auch im Neuen Testament an uns gestellt werden, überfordert. Er kann nicht mehr erkennen, wo Gott seine Verheißungen in seinem persönlichen Leben wirklich Wirklichkeit werden lässt, wo er sie erfüllt. Er fühlt sich immer schlechter und eigentlich als einen sündigen und schlechten Christen. Manuel hat schon sehr früh in jungen Jahren begonnen, unseren himmlischen Vater als seinem König zu folgen. Aber nun ist er an einen Punkt angekommen, wo er enttäuscht ist. Er ist in seinem Herzen immer unzufriedener mit Gott. So hat er sein Leben als Nachfolger Jesu, so hat er sich sein Leben als Nachfolger Jesu nicht vorgestellt. Sein Traum vom Leben, seine Lebenswünsche sahen anders aus. Liebe Geschwister, wie geht es euch, wenn ihr von Manuels Problemen hört? Könnt ihr das nachempfinden? Könnt ihr das verstehen? Oder ist euch das alles vollkommen fremd? Seid alle super fest im Glauben? Ich kenne Menschen, die zum Teil Probleme in gewissen Gemeinden haben, weil scheinbar keiner Probleme hat. Alle sind starke Christen. Keiner rückt damit raus, dass man auch Zweifel hat oder da und dort strauchelt. In der Gemeinde ist immer alles tutti, wie man so schön sagt, alles gut. Aber ich persönlich glaube, dass es jedem von uns manchmal so geht wie diesem Manuel. Denn in jedem von uns steckt ein Stück von Manuels Zweifeln und Wünschen. Auch ich habe mich besonders in meiner Jugend so manches Mal gefragt, warum Gott mich nicht einfach aus diesem Sog der Sünde herauszieht und mich hinstellt und ein reines Leben führen lässt. Durch die Kraft seines Geistes. Und ich denke, so wird es vielen jungen Christen gehen. Und die Wirklichkeit fühlt sich leider irgendwie anders an am Ende. Kennt ihr das? Nun, Geschwister, diese Realität, sie ist leider vollkommen normal. Denn als Christen stehen wir nun mal in einem andauernden Kampf, einem geistlichen Kampf. Denn der geheiligte Stand, in dem wir als Christen bereits jetzt vor Gott stehen, ist eben noch nicht zur Vollendung in unserem Leben gekommen. Und er wird dies auch nicht, bis wir sterben oder der Herr wiederkommt vorher. Bis dahin kämpfen wir einen inneren Kampf. Wir haben da im Deutschen diesen Spruch gegen den inneren Schweinehund. Ja? Es ist dieser alte Adam in uns, gegen den wir kämpfen, gegen die Versuchungen in unserem Leben, in unseren Gedanken, gegen böse Mächte um uns herum, die von außen auf uns einströmen. Und Paulus schrieb dazu im Epheserbrief, Kapitel 6, Verse 11 bis 12, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit. Gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Aber wir suchen gelegentlich leider die falsche Zurüstung für diesen Kampf und erwarten falsche Dinge vom Leben oder damit eben auch von Gott. Wir wünschen uns doch alle, dass Gott alles so in unserem Leben hinbiegt, dass es uns immer gut geht. Dass wir eben nicht immer zu leiden haben. Dass wir immer genügend Arbeit haben, Geld, Freunde, als Deutsche Sicherheit, Freiheit, immer schön viel Urlaub und Gesundheit. In all diesen Dingen soll es uns, wenn möglich, so gut wie möglich gehen. Oder dass wir zum Beispiel einen lieben oder sanftmütigen und einen geistlich interessierten Ehepartner haben. Und ebenso auch gehorsame Kinder. Das wünschen wir uns. Oder dass wir in einer super Gemeinde leben, mit dem besten Pastor, der immer alles richtig entscheidet, immer alles richtig sagt, immer sich richtig optimistisch fühlt und immer das richtige Wort parat hat. Gemeindeleiter, wo es uns leicht fällt, sie zu lieben, weil sie uns immer nur Gutes tun. Glaubensgeschwister, wünschen wir uns, die genauso denken wie wir, nicht nur in geistlichen, sondern vielleicht auch in politischen oder gesellschaftlichen, sozialen Dingen, Egal, was es nun genau ist, aber wir fordern in unserem Herzen von Gott oft, dass er unsere Wünsche erfüllt. Und darum ging es auch den Menschen in unserem Predigttext, die ihm nachgefolgt sind, sogar um den See herum. Die sich wunderten, wie Jesus plötzlich auf die andere Seite des Sees kam, wo sie doch ihn gar nicht angetroffen hatten auf dem Weg. Es waren die Menschen, die zu den über 5000 Menschen gehört haben, die das Wunder erlebt haben, oder wie Johannes es lieber bezeichnet, das Zeichen der Brotvermehrung erlebten. Am Anfang von Kapitel 6 im Johannesevangelium. Ich komme gleich noch einmal darauf zurück. Sie erwarten also von den Zeichen, die Jesus wirkte, sie waren von den Zeichen, die Jesus wirkte, so fasziniert, dass sie ihn zum König machen wollten. Und das durchschaut Jesus. Aber Jesus zog sich vor ihnen zurück, genau deswegen. Denn er wollte ihre Wünsche nicht erfüllen. Dennoch suchten sie Jesus und verfolgten ihn, um noch mehr Wunder zu sehen. Vers 22 bis 25. Und das klingt zunächst einmal gut. Sie folgten Jesus nach. Klasse, oder? Und als sie dann mit ihren Booten in Kapernaum ankamen, waren sie darüber, wie schon gesagt, erstaunt, dass Jesus ohne ein Boot dahin gekommen war. Da fragten sie ihn nun wieder, wie er dieses Wunder zustande bekommen hat, Vers 25. Aber Jesus durchschaute diese Menschenmenge, um was es ihnen eigentlich ging. Er deckt sofort ihr Herzensproblem auf, das sich in der Frage nach Wundern ausgedrückt hat, Vers 25. Und jetzt komme ich noch einmal darauf zurück, weshalb der Evangelist Johannes nie von Wundern, sondern nur von Zeichen spricht. Vielleicht ist das euch schon aufgefallen. Er tut es deswegen, weil er weiß, dass die Wunder eigentlich nur wie Zeichen, wie ein Wegweiser am Wegesrand auf das Eigentliche hinweisen. Ein Wegweiser, auf dem hier Potsdam oder Hannover steht, er ist nicht selbst Hannover, sondern der Wegweiser steht nur zeichenhaft für die Richtung, in die man gehen muss, um zu dieser Stadt zu gelangen. Und so ist es auch mit den Wundern, die Jesus als Zeichen auf sich selbst hin getan hat. Und deswegen spricht Johannes immer von Zeichen, die Jesus tut. Und nun könnt ihr euch wohl schon denken, was das Problem der Menschenmenge war, oder? Jesus weiß in Vers 25, dass es ihnen weniger um ihn als um diese Zeichen an sich ging. Und das ist natürlich auch bei uns Christen heute noch so ein Problem. Wenn wir uns mehr dafür interessieren, was wir von Gott bekommen, als für den Geber dieser Gaben, als für Gott selbst. Und dass wir uns über den Geber freuen. Wenn wir mehr an Wundern interessiert sind, als an dem, der die Wunder vollbringt. Aber es gibt da noch ein Problem, worauf Jesus uns heute Nachmittag in diesem Text hinweist. Denn die Menschenmenge stellte sich unter dem Messias, dem Retter, einen ganz bestimmten Typ Messias vor. Sie wollten einen Messias, der als starker König auftritt und am besten die Römer so bald als möglich aus dem Land wirft. Und als König herrscht, wie sie sich es in ihren besten Träumen ausgemalt haben. Und daher sagt Jesus ihnen in Vers 26 zunächst, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen, die auf ihn deuten, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Sie wollten wieder auf diese Weise gesättigt werden, wie sie es auf irdische Weise bei dem Wunderzeichen der Brotvermehrung erlebt hatten. Und daran halten sie fest, obwohl unser Herr sie mehrfach darauf hingewiesen hat, was das Eigentliche ist, die eigentliche und viel bessere Nahrung. Darum sagt er in Vers 27, wirkt nicht für die Speise, die vergänglich ist, sondern für die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Aber sie wollten bzw. konnten Jesus anscheinend nicht verstehen. Und darum geht es nun zwischen ihnen und Jesus mehrfach hin und her. Durch ihre Fragen wird aber nur deutlich, dass sie an ihren Vorstellungen über Jesus, an ihren Wünschen, an ihren Träumen festhalten, die Gott bzw. Jesus als Messias für sie vollbringen soll. Vielleicht um ihren Sensationshunger zu stillen oder damit sie für ihren Lebensunterhalt für das täglich Brot nicht mehr so hart arbeiten gehen müssen. Deswegen sagen sie, gib uns immer dieses Brot. Es geht ihnen also nicht um Jesus und wie er den Willen Gottes erfüllen will, sondern sie drehen sich um sich selbst und ihre eigenen Wünsche. Und das tun sie auch, als sie Jesus fragen, was können wir tun? Vers 28. Und was tust du, damit wir sehen und glauben? Vers 30. Das zeigt uns ihre Ich-Zentriertheit auf. Und damit bleiben sie letztlich bei den irdischen, physischen Gaben und Speisen stehen, für die ihre Wünsche stehen. Ja, das reicht ihnen. Das Gleiche zeigt sich auch an ihrem Verständnis über das Manna. Sie verdrehen die eigentliche Aussage des Buches Exodus, zweites Buch Mose. Und meinen, Mose hätte damals in der Wüste aus dem irdischen Himmel es regnen lassen, damit das Volk keine Not leiden muss und sie physisch gesehen satt wurden. Und außerdem meinen sie, dass Jesus noch mehr für sie leisten müsste als ein wirklicher Messias, mehr als Mose, wenn er denn der Messias sein will. Und Jesus reagiert auf ihre Bitten und Fragen nun ganz anders, als sie es gerne hätten. Wie wir es heute Vormittag schon bei der Predigt um Jona gehabt hatten. Er freut sich nicht über ihre Wünsche, ihren Wunsch, ihn zum König zu machen. Manch einer von uns würde sich vielleicht sehr freuen, wenn viele Menschen zu einem kommen und ihn zum Chef, zur Chefin machen wollen. Er, Jesus, ermutigt sie nicht in ihrem Denken, sondern er weist sie zurecht und macht ihnen deutlich, dass sie seine Botschaft bisher nicht verstanden haben. Sie folgten ihm nur, um ihre eigenen Ziele und Wünsche erfüllt zu bekommen, für die ihr physischer Hunger nach dem irdischen Brot symbolisch steht. Sie waren total begeistert von Jesus, aber sie folgten ihm aus den falschen Gründen. Und in dieser Gefahr stehen Christen zu allen Zeiten. Alle Menschen, die sich Christen nennen. Auch wir müssen uns hinterfragen, ob wir Jesus nur folgen und ihn anbeten, damit er uns in unserem Leben ja wie ein Wunschautomat funktioniert und alle unsere Träume erfüllt und unsere irdischen Sehnsüchte stillt. Denn darum geht es ja in unserer Welt. Ständig werden wir von allen Seiten, überall in der Öffentlichkeit, ob unterwegs in der Bahn oder zu Hause im Fernsehen, von Werbung attackiert. Überall treffen wir auf Werbung, die uns darauf hinweist, was wir alles scheinbar dringend brauchen. Wir gehen gerne shoppen und sehen plötzlich, was wir alles nicht haben und brauchen könnten. Was wir so dringend brauchen. Und so werden wir die ganze Zeit von unserer Umwelt darauf geprägt, dass wir uns ganz viele Dinge wünschen sollen und erfüllen sollen. den neuen Luxus, den nächsten Luxusurlaub, das neueste technische Gerät, Handys, Sicherheit, einen tollen Job oder eine neue schicke Klamotten. Oder wir wünschen uns gutes Aussehen und gehen trainieren. Und so weiter und so fort. Und so kann es auch in unserem Leben als Christen dazu kommen, dass wir uns Dinge wünschen, die Gott uns bitteschön erfüllen soll, ermöglichen soll. Mehr Zeit für mich persönlich, damit ich das tun kann, was ich möchte. Aber damit fallen wir eigentlich nur auf die Lügen des Teufels herein. Und darum möchte ich euch nun 4 Lügen darlegen, mit denen der Teufel versucht, uns durch die Verführung in der Welt zu beeinflussen. Die erste Lüge ist, wenn man meint, dass physische Dinge ewigen Bestand haben. Physische Dinge haben ewigen Bestand, glaubt man. Aber das Gegenteil ist der Fall. Und darum schrieb der Apostel Johannes später in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 17, dass die Welt vergeht und ihre Lust. Und deshalb sagt uns unser Herr so eindringlich, dass wir uns Beutel machen sollen, die nicht veralten, einen Schatz, der nicht vergeht im Himmel, wo kein Dieb hinkommt und keine Motte ihr Zerstörungswerk treibt. Lukas 12, 33. Denn alles Irdische, alles, was wir erarbeiten oder geschenkt bekommen, alles, was wir aufbauen mit unseren Händen, können wir nicht in den Himmel mitnehmen. Es wird irgendwann veralten, verrotten und verfallen, so gut wir es auch pflegen. Die zweite Lüge ist, dass zweitens das physische Brot das einzige Brot sei. Dass Nichtchristen so denken, na, das ist uns wahrscheinlich klar. Sie nehmen nicht an, dass es da noch etwas anderes gibt, außer die sichtbare Welt. Und dass mit dem Tod das Leben beendet ist, ein für alle Mal. Aber auch wir Christen neigen dazu, die Schöpfung zu vergöttern. Also geschaffene Dinge an die Stelle Gottes zu rücken. Das passiert, wenn man in irgendeinem Bereich des Lebens nicht mehr danach fragt, wie ich in diesem Lebensbereich zur Ehre Gottes leben kann. Wenn man also sein Vertrauen mehr auf irdische Sicherheiten, Versicherungen, auf Arbeit, auf Geld, Familie oder sein Hab und Gut setzt, als auf den Segen Gottes. Besonders der Umgang mit Geld, ist für uns Christen eine starke Herausforderung. Daher hat Jesus im Lukas-Evangelium zum Beispiel kein anderes Problem der Menschen so oft wiederholt erwähnt, wie das Problem mit Geld. Unser Umgang mit Geld, auf das wir auch als Christen oft mehr vertrauen als auf den verheißenen Segen unseres himmlischen Vaters. Darum sagt Jesus uns in Matthäus 6, 33, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch auch das Übrige alles zufallen, hinzugefügt werden. Die dritte Lüge. Die dritte Lüge ist, dass wir drittens das menschliche Erfolg hauptsächlich durch die Menge an physischem Brot definiert wird. Also all das, was wir besitzen. Hast du viel, bist du erfolgreicher als jemand, der wenig besitzt. Und Jesus warnt uns vor diesem Verhalten, indem er uns sagt, habt Acht und hütet euch vor der Habsucht. Denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Lukas 12, Vers 15. Wer von uns war aber nicht schon irgendwann einmal neidisch auf einen Reichen, auf einen schöneren, auf einen erfolgreicheren und berühmteren Menschen? Wer von uns hat noch nie davon geträumt, im Lotto zu gewinnen? Nur einmal. Oder zum Beispiel bei der Show von Günther Jauch dabei zu sein. Wer wird Millionär? die ja schon seit knapp 20 Jahren oder so top erfolgreich im Fernsehen ist. Warum? Wo wir doch eigentlich als Menschen so schnell gelangweilt sind von gleichen Dingen, die uns im Fernsehen begegnen. Ich denke, es ist deswegen so, weil der Wunsch nach Sicherheit und auch nach finanzieller Sicherheit und Unabhängigkeit tief in uns Menschen verwurzelt ist. Aber damit sagen wir Gott eigentlich, dass wir auch unabhängig von ihm und sein möchten, von seinem Segen in unserer Lebensführung. Und manchmal versteckt sich dieser Wunsch auch in einem sehr frommen Kleid. Und ich muss hier zugeben, dass dieses Wort ganz genau auf mich zutrifft. Denn natürlich habe ich mir auch schon einmal Gedanken darüber gemacht, was wäre, wenn ich mal 1 Million gewinnen würde. Ja, dann saß ich mit meiner Frau am Frühstückstisch, sprechen über dieses Thema und dachte, ja, okay, wir erstmal den größten Teil spenden wir an ein christliches Gemeinde oder irgendwas für die Mission. Und dann behält man sich aber auch ein kleines bisschen, um dann, hier kommt das christliche Kleid, das ist die fromme Vorstellung, ganz ohne einen Lohn in einer christlichen Gemeinde arbeiten zu können. Einfach so. Man ist dann unabhängig von einer Gemeinde. Und das hört sich doch erstmal vernünftig an und fromm, oder? Nun, es wäre auch überhaupt nicht falsch, wenn sowas passieren würde und wir so handeln würden. Gewiss. Wenn man eine Menge Geld gewinnt, ich will auch nicht, überhaupt nicht sagen, dass das irgendwie falsch wäre, ein Geld zu gewinnen. Das ist eine tolle Sache, wenn uns Gott diesen Segen schenkt. Das ist toll. Was nicht toll ist, wenn wir uns nach einem solchen Gewinn und einer solchen finanziellen Absicherung mehr sehnen als dem Segen Gottes. Ganz alltäglich. Nur das, was wir täglich bekommen und brauchen. Denn mit einem solchen Wunsch im Herzen gewinnen zu wollen, zeigen wir eben auch, dass wir gern von Gott unabhängig sein wollen. Wir wollen Gott vielleicht dienen, aber gleichzeitig tief im Herzen lieber unabhängig von Gottes Segen und seiner Fürsorge für unser Leben sein. Aber genau das ist falsch. Mit solchen Gedanken beweisen wir nur, dass wir Gott und seinen Verheißungen letztlich nicht zu 100% vertrauen. Der uns doch durch seinen Sohn auch in Matthäus 6, Vers 26 gesagt hat, seht die Vögel des Himmels an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln auch nicht in Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Und jetzt seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Ja, lieber Bruder, liebe Schwester, das bist du, wenn du an Gott glaubst und seinen Verheißungen vertraust. Dann wacht Gott mit seinem liebenden, väterlichen Blick über dein Leben und er wird dir alles geben zu seiner Zeit, wenn du es brauchen wirst. Also nicht dann, wenn wir es gern hätten, wenn wir uns es gerne wünschen, sondern nur das, was wir nach seinem Ratschluss brauchen. Auch wenn das manchmal genau das Gegenteil ist von dem, was wir uns wünschen oder was wir Menschen als gut und schön definieren. Und dieses Misstrauen auf Gottes Hilfe und seinen Segen liegt darin begründet, dass wir Menschen Erfolg anders definieren, als Gott es tut. Wir meinen oft, dass die Menge an weltlichen Gütern darüber entscheidet, wie erfolgreich du im Leben bist. Aber unser Herr definiert Erfolg ganz anders und er gibt uns zwei Normen. Jesus hat gesagt, wir sollen zum einen Gott lieben und zum anderen unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Wer so lebt, der ist in den Augen Gottes erfolgreich und reich. Selbst wenn er nur wenig Geld besitzt, selbst wenn er krank ist, sterbenskrank, selbst wenn er Probleme hat in der Familie. Und die letzte Lüge, die vierte Lüge ist viertens, dass man meint, dass viertens Leben nur im physischen Brot liegt. Leben nur im physischen Brot liegt. Und das ist die Lüge aller Lügen. Warum? Wer so denkt, glaubt, dass es Leben und Wachstum außerhalb Gottes nicht gibt. Wo Gott der Schöpfer und Geber allen Lebens ist, wo er doch der Schöpfer und Geber allen Lebens ist. Es ist eine Lüge, die der Teufel bereits im Garten Eden erfolgreich in die Herzen der ersten Menschen gestreut hat. Und die kannten Gott noch von Angesicht zu Angesicht, aber auch sie fielen auf diese Lüge herein, weil es einfach zu verführerisch ist, unabhängig von Gott sein zu können und selbstbestimmt leben zu können. Und jetzt versteht ihr vielleicht, warum ich davon sprach, dass das physische Brot, nach dem man sich fälschlicherweise als Christ auch sehnen kann, so gefährlich ist. Man kann eben nicht den geistlichen Hunger, den man hat, mit weltlichem Brot stillen. Denn physisches Brot und alle Dinge, für die dieses Brot stehen, können, wenn dann nur unseren leiblichen Körper stärken. Aber wenn das alles bleibt und wir diese Dinge an die Stelle Gottes stellen, dann führen sie uns zwangsläufig zum ewigen Tod. Und deshalb sind sie so tödlich gefährlich. Sind sie wichtiger als Gott, dann führen sie uns weg von Gott und töten immer mehr unser geistliches Leben ab. Und es gab leider einen Jünger, der auf diese Lügen hereingefallen ist. Das war Judas. Er tauschte Christus gegen 30 Silberlinge ein. Was für eine tragische Geschichte. Und jetzt komme ich noch einmal zum Anfang meiner Predigt und den Zweifeln und scheinbar unbeantworteten Wünschen von Manuel zurück. Es kann eben auch Christen passieren, dass sie Gottes Verheißungen in ihrem Leben missverstehen und daraufhin von Gott etwas Falsches erwarten. Oder dass sie nicht mehr erkennen, wie Gott tatsächlich in ihrem Leben wirkt, weil sie ihre Augen wo ganz anders hinrichten, ganz andere Erwartungen haben. Gott wirkt eben manchmal ganz anders, als wir es erwarten und hoffen. Und doch müssen wir daran festhalten, dass uns unser himmlischer Vater mit allem versorgen wird, was wir tatsächlich brauchen, und dass uns alle Dinge zum Besten dienen müssen, auch wenn das manchmal durch geistlichen Kampf oder Sorgen oder Krankheiten hindurch geschieht. Dennoch bleibt es bestehen: Gott ist gut. Aber Dank sei Gott, es gibt für alle Menschen eine wirklich lebensspendende Nahrungsalternative, nämlich das lebendige Brot. Dieser einzig wahren geistlichen Nahrung müssen wir uns immer wieder neu bewusst werden, gerade damit wir im Kampf und Leid gewappnet sind. Und darum soll es nun im zweiten und keine Angst auch wesentlich kürzeren Punkt meiner Predigt gehen. Und letzten. Zweitens, das ewige Brot, die rettende und unvergängliche Speise. Es ist, denke ich, klar, wen ich meine. Christus sagt es uns selber in seinem Predigttext, in unserem Predigttext. In Vers 30 macht er zunächst einmal deutlich, dass Gott der Geber des wahren Brotes ist und nicht Mose oder sonst irgendein Mensch. Und Gott gibt das wahre Brot nicht aus dem blauen Himmel über uns, sondern aus seinem unsichtbaren und himmlischen Reich. Vers 31. Aber die Menschenmenge versteht Jesus immer noch nicht und hat wohl immer noch dieses Wunderbrot vor Augen, was so richtig satt macht, dass man nicht mehr arbeiten gehen muss. Aber Jesus weiß, dass man von dem Brot, was sie wollen, am Ende nur wieder Hunger bekommt. Denn alle die irdischen Dinge, nach denen wir uns sehnen, weil wir glauben, dass durch sie unsere Sehnsüchte gestillt werden können, sie können unseren wahren geistlichen Hunger, unsere wahren geistlichen Sehnsüchte nicht stillen. Sie werden sie nie stillen können. Warum? Weil sie von Gott nicht dafür gemacht wurden, unseren von Gott in uns hineingelegten geistlichen Hunger zu stillen. Wer das dennoch versucht, der ist wie dieser Geist im Film oder Trickfilm Kaspar. Vielleicht kennen ihn einige von euch. Der versucht, menschliche Nahrung in sich hinein zu schaufeln. Und was passiert? Es fällt durch seinen Körper hindurch und landet unten auf dem Fußboden. Er kann das, was er isst, nicht behalten. Es macht ihn nicht wirklich satt. Er verschwendet nur all das Essen von der köstlichen Tafel. Egal wie viel er essen würde, er würde nie satt werden. Und so geht es jedem Menschen, der nicht das lebendige Brot und nicht das ewige Brot zu sich nimmt, welches nicht physischer, sondern geistlicher Natur ist. Denn Jesus sagt in Vers 35, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Gott hat uns in seiner Liebe zu uns seinen Sohn geschickt, damit dieser für uns zu diesem lebendigen Brot wird, nachdem wir uns innerlich so sehnen. Das heißt aber nicht, dass wir nun Jesus aufessen, wie es manche glauben, im Abendmahl vielleicht oder so, ohne Glauben. Einfach nur, indem wir ihn formell am Abendmahl teilnehmen, uns Jesus einverleiben können und dadurch ganz formell, ob wir nun glauben oder nicht, den Segen Christi bekommen. Wer das denkt, der ist leider auf dem Holzweg. Unser Herr selbst erklärt uns, wie wir ihn in uns aufnehmen können. Das Bild vom Essen des lebendigen Brotes steht für unseren Glauben an Christus. Wenn wir uns im Glauben von Christus ernähren, dann werden wir wahres Leben, ewiges Leben empfangen und dann auch wirklich im Leben zufrieden werden, satt werden. Er ist das Brot und er ist das Leben. Ohne ihn sind Menschen geistlich tot, auch wenn sie körperlich noch total am Leben sind. Paul Tripp hat dazu noch einiges gesagt, was ich hier einmal zitieren möchte, aus seinem Buch, unten auf Seite 103. Es ist so einfach, der Lüge auf dem Leim zu gehen, dass man Leben auch in menschlicher Annahme, in Gütern und gesellschaftlicher Stellung finden können. Es ist so einfach, sich sein Leben von Träumen, von einer erfolgreichen Karriere regieren zu lassen. Es ist so einfach zu glauben, dass nichts beglückender sei als romantische Liebe. Es ist so einfach, sich dem Streben nach den Götzenbildern der westlichen Kultur hinzugeben. Ein großes Haus im Grünen, ein Luxusauto, großzügige Urlaube und so weiter. Wenn wir das tun, hören wir auf, uns von Christus zu nähren. Unser geistliches Leben beginnt zu leiden. Wir beten weniger und wenn wir beten, dann tun wir es selbstbezogener. Wir stellen fest, dass unser Wochenprogramm nicht viel Zeit für Gemeindearbeit zulässt. Und wir verbringen mehr Zeit mit unseren Kollegen in der Arbeit als mit unseren Brüdern und Schwestern im Leib Christi. Wir ernähren uns praktisch vom Brot der Welt und nicht von Christus. Unser ganzes Leben wird davon bestimmt, nach welchem Brot wir streben. Es gibt keine gefährlichere Lüge als die, die uns weg von einer liebenden Hoffnung und der Unterordnung unter dem Schöpfer, den wir nicht sehen, und hinführen zu der Gebundenheit an das endlose, unbefriedigende Streben nach dem, was vergänglich ist. Geschwister, unser ganzes Leben wird also davon bestimmt, nach welchem Brot wir streben. Wir dürfen uns nicht von den Lügen des Teufels täuschen lassen, denn es geht um unser Leben. Daher sollten wir unsere Wünsche im Leben stets hinterfragen mit dem Blick auf Gott. Wenn wir zum Beispiel unzufrieden sind mit unserer Gegenwart, mit unserer Lebenssituation, dann sollten wir uns ins Gedächtnis rufen, was für einen Schatz wir bereits in unserem Herrn Jesus Christus haben, geschenkt bekommen haben. Dieser Schatz gehört uns bereits durch den Glauben an Christus. Aber auch auf unseren Glauben dürfen wir uns nichts einbilden. So als ob wir besser sind als andere Menschen, die nicht glauben. Nein, wir sind nicht schlauer, wir sind nicht klüger und besser, wir sind nur beschenkter. Deswegen sagt unser Herr auch in Vers 37, alles, was mir der Vater gibt, damit meint er die Menschen, die Gott als seine Kinder berufen hat und zum Leib seines Sohnes hinzugefügt hat oder hinzufügen wird. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Unser himmlischer Vater hat uns zur Gemeinde Christi, zu seinem Volk Israel hinzugefügt. Das ist nicht unser Verdienst, es ist allein die Gnade Gottes. Und noch etwas zum Schluss. Wenn wir etwas von den irdischen Dingen in unserem Leben verlieren, durch Betrug, durch Raub, durch Missgunst anderer, das eigene Missgeschick, weil uns etwas kaputt geht, oder wenn wir einen geliebten Menschen verlieren durch Krankheit oder Tod, dann sollten wir fragen, wozu dies geschehen ist und was Gott uns damit vielleicht lehren möchte. Und wie Gott gerade in solchen schwierigen Lebenssituationen, wie wir Gott in solchen schwierigen Lebenssituationen dennoch die Ehre geben können. Dass wir uns voll auf ihn werfen. Gerade dann noch mehr auf ihn und seine Verheißungen vertrauen und ihn um seinen Beistand bitten. Dann beweisen wir Vertrauen und dass wir uns nach dem geistlichen Brot sehnen. Denn Gott ist gewillt, solche Dinge, die uns lieb sind in unserem Leben, aufs Spiel zu setzen, um in uns etwas Größeres, etwas Volleres, etwas Tieferes hervorzubringen, nämlich rettenden Glauben, aufrichtigen Glauben. Das ist es, was Gott mit den Erfahrungen beabsichtigt, bei denen wir uns oft fragen, ob er uns wirklich noch liebt, ob er unsere Gebete auch wirklich hört. Erfahrungen, die uns neidisch auf andere Christen oder auch Nichtchristen werden lassen. Gott behandelt uns so in unserem Leben, weil er noch nicht fertig ist mit uns. Und anstatt uns selbst zu bedauern oder zu schimpfen oder Gott gegenüber vielleicht undankbar zu werden, sollten wir in allen Lebenslagen Gott gegenüber mit Anbetung reagieren. Das ist die richtige Reaktion. Und Fehler sollten wir eher bei uns suchen als bei Gott. Möge unser barmherziger Vater sein Ziel auch in unserem Leben zur Vollendung bringen. Auch wenn wir seinen Ratschluss nicht immer nachvollziehen können. Mögen wir nach dem vergänglichen Brot, unvergänglichen Brot streben in Christus und uns täglich neu von ihm durch sein Wort und in seinem Wort stärken lassen. Und mögen wir immer wieder neu das Wirken Gottes in unserem Leben auch wirklich erkennen, indem wir im Glauben in der Erkenntnis über Christus wachsen und uns daran erinnern, dass er uns in Christus bereits die Erlösung unserer Seele geschenkt hat. Und der Friede Gottes, der all unsere Vernunft übersteigt, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Geschwister, lasst uns nun auf die Predigt antworten mit dem nächsten Lied. Bei dir, Jesus, will ich bleiben. Die Strophen 1 bis 4, Liednummer 693. Strophen 1 bis 4.